Guten Morgen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst im Christlichen Zentrum Sonnenbühl. Auch von mir aus nochmal ein herzliches Willkommen. Und ihr habt es schon gehört, wir setzen heute die Predigt 3 über den Galaterbrief fort, die sich nennt Freiheit aus Leidenschaft. Und die Gabi hat es so schön auch gesagt, so gute Worte gebraucht bei der Einsetzung vom Abendmahl. Bei allem, was wir tun, und das sagen wir wirklich oft und wir werden es noch ganz oft sagen, vor allem anderen geht es uns um eine Herzensbeziehung zu Jesus, dass wir eine Freundschaft haben mit ihm. Und das Thema Freiheit aus Leidenschaft, oder man hätte es auch Leidenschaft aus Freiheit nennen können, ihr seht die Pfeile, weil sich das einander bedingt, hat genau damit zu tun, mit der Art von Beziehung, die wir haben wollen. Leidenschaftliche Nachfolge geht nicht aus dem Gesetz hervor, sondern sie entsteht durch Freiheit. Und wenn ich Nachfolge nur aus Pflichtbewusstsein oder aus Religiosität heraus betreibe und nicht aus Leidenschaft, dann werde ich keine Freiheit haben. Also Freiheit aus Leidenschaft und Leidenschaft aus Freiheit. Heute werden wir uns das zweite Kapitel anschauen. Ich möchte am Anfang kurz noch auf ein paar Verse eingehen aus dem ersten Kapitel, wo ich letztes Mal so drüber hinweg gegangen bin. Die Folie 2, ihr seht, ich habe da das eingerückt, was ich letztes Mal schon behandelt habe, das lasse ich jetzt natürlich weg. Da heißt es, liebe Freunde, ich versichere euch, dass die Botschaft von der Erlösung, die ich verkünde, nicht auf menschlicher Vernunft oder Logik beruht. Deswegen fällt es dem einen oder anderen schwierig, da anzudocken. Aber es geht darum, dass wir es vom Herzen verstehen und begreifen. Ich habe sie auch nicht von einem Menschen empfangen, sondern Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Und dann das Letzte. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Üblicherweise war es so, dass sich junge Männer einen Rabbi aussuchten, dessen Lehre und Lebensweise sie am meisten beeindruckte. Und ein Rabbi nahm aber nicht jeden auf, der prüfte dann ganz genau das Wissen und den Charakter seiner potenziellen Schüler und entschied dann, wen er aufnahm. Ihr wisst es, bei Jesus war es von Anfang an umgekehrt. Er ging auf Leute zu und sagte, komm, folge du mir nach. Und wenn Jesus also deutlich macht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dann war das etwas ganz, ganz Besonderes und absolut gegensätzlich zur damaligen Gesellschaft. Und bei Paulus verhielt es sich ganz genauso. Er macht deutlich, dass Jesus selbst ihn zum Apostel gemacht hat und auch seine Lehre über das Evangelium hat er nicht von einem Rabbi, also von einem Menschen gelernt, sondern von Jesus selbst offenbart bekommen. Paulus, und das finde ich so berührend, hatte überhaupt gar nicht die Absicht, Christ zu werden, nie und nimmer. Oder irgendwas überhaupt über diese antijüdische Lehre zu erfahren. Und doch war es Gottes Absicht. Gottes Absicht, Paulus zu gebrauchen, um sein Evangelium zu verkünden. Und er schreibt hier, und das finde ich auch so stark, schon vor seiner Geburt hatte Gott ihn dazu auserwählt. Schon vor seiner Geburt hatte Gott ihn auserwählt, der soll mein Evangelium verkünden. Jetzt ist er aber volle Kanne in die falsche Richtung unterwegs, erstmal. Das sieht gar nicht so aus. Wie war es denn bei Josef? Josef hat eine Prophezeiung gehabt und so weiter und sein Leben sieht erstmal gar nicht danach aus. Aber Gott hat Pläne und Gott, er hat auch Pläne für dich. Gott möchte, hat Absichten mit dir und mit deinem Leben. Und es dockt so schön an das neue Lied, wie wir es gesungen haben. Ich weiß, meine Geschichte ist noch nicht zu Ende, trotz aller Widrigkeiten. Egal, wo du dich befindest, egal, was in deinem Leben gerade los ist, gesundheitlich und so weiter, Rainer, gell? Aber Gott hat Pläne für dein Leben. Er hat Absichten für dein Leben. Er hat Absichten für euer Leben, egal was mit euch gerade im Moment los ist, egal trotz aller Widrigkeiten. Und das finde ich schon so ein starker Punkt. Und Gott hatte Absichten mit Paulus, auch wenn er das nicht erwartet hätte. Und die Botschaft, die also Paulus nun verkünden sollte, war eben nicht der Versuch eines Rabbis, sich selbst zu erheben, sondern es war Gott, der sich zu den Menschen hinunterbeugte, um mit ihnen zu kommunizieren. Herzensbeziehung, Verbindung, Freundschaft. Folie 3. So, das lese ich jetzt nicht alles, ich blende es euch aber ein, beziehe mich nur ganz kurz darauf. Da heißt es, nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit den anderen zu besprechen, sondern ging nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. Also nach diesem Ereignis, was meint er damit? Natürlich nach der Begegnung, die er hatte mit Jesus auf der Straße nach Damaskus, wo Paulus unterwegs war, um die Christen zu verfolgen. Und dann erscheint ihm Jesus und sagt, Paulus, was machst du, Saulus? Du bist in die falsche Richtung unterwegs, innerlich von deiner Sichtweise her. Und er erblindet durch diese Begegnung. Und von Adonia, da gibt es so ein Lied, was ich so stark finde, in dem es heißt, ich wurde blind, um sehen zu lernen. So ein schöner Text, ich wurde blind, um sehen zu lernen. Paulus erblindet hier, aber Gott verändert komplett seine Sicht. Er verändert komplett seine Sichtweise. Es war mit Sicherheit das einschlägigste Erlebnis in seinem Leben. Und dann ging er zu Hananias, der ihn taufte. Er kann wieder sehen und er verbrachte nun, heißt es hier, 3 Jahre in Arabien. So, jetzt müssen wir hier verstehen, Paulus reiste nicht nach Saudi-Arabien, wie wir vielleicht denken würden, sondern das Gebiet, das zu seiner Zeit als Arabien bekannt war, erstreckte sich bis zur Stadt Damaskus. Paulus lebte vermutlich in einem ruhigen Wüstenort außerhalb von Damaskus, also nicht so weit weg, wie das vielleicht im ersten Moment klingt, wenn wir hier lesen, nach Arabien. Und er sagt hier, er fragte niemand um Rat. Ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Er entscheidet sich, Jesus nachzufolgen. Und das, was eigentlich für uns irgendwie logisch wäre, dass er zuerst mal die Apostel besucht, Petrus und die anderen, und sich mit denen irgendwie bespricht, genau das tut er nicht. Sondern er zieht sich erst mal zurück in die Abgeschiedenheit. Und ich fragte mich, warum ist es so? Als ich damals den Ruf bekommen hat, von Gott auf die Bibelschule zu gehen, da war es bei mir so, dass ich das erstmal mit niemand geteilt habe, weil ich wollte weder in die eine noch in die andere Richtung beeinflusst werden. Es hätte Leute gegeben, Freunde, die hätten gesagt, auf jeden Fall mach das. Und es hätte Leute gegeben, vielleicht aus der Familie oder wie auch immer, die gesagt haben, was, nein, wer macht das nicht? Und ich wollte diesen Ruf, das, was ich erfahren habe, mit Gott selber ausmachen. Und ich glaube, Paulus, er wollte hier nicht irgendwie beeinflusst werden, sondern er wollte das mit Gott selbst ausmachen. Und vielleicht ähnlich wie bei mir, erst mal 3-4 Jahre dann Beröa-Zeit des Studiums, war auch für Paulus die Zeit in Arabien eine Zeit des Lernens. Aber dann nicht von Lehrern, sondern durch weitere Offenbarungen von Gott, die er ihm gegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, er hatte ja auch sicherlich einiges zu verarbeiten. Selber die Bilder im Kopf, wie er Christen verfolgt hat. Jetzt die Begegnung mit Jesus. Krasses Ereignis. Hananias, der ihn tauft, er kann wieder sehen, der hatte, glaube ich, vieles, wo er verarbeiten konnte. Und um sich auszurichten auf seinen Dienst, der dann kam. Jesus zog sich ja auch am Anfang nach seiner Taufe in die Wüste zurück, bevor er dann losmarschierte. So ähnlich stelle ich mir das hier auch vor. Und erst nach dieser Zeit besuchte er jetzt Petrus und verbrachte 15 Tage lang Zeit mit ihm. Ein bisschen mehr als 2 Wochen. Ich glaube, die hatten eine richtig gute Zeit miteinander. Aber er betonte, er traf sonst keinen anderen Apostel außer noch Jakobus. Und er sagt, also es geht ihm eigentlich darum, warum er das jetzt hier alles überhaupt erzählt. Er möchte hiermit sagen, dass seine Lehre, das Evangelium, das er verkündigt, eben keine jüdischen Wurzeln hat. Und das wird nachher auch noch wichtig im Brief als Abgrenzung zu den jüdischen Irrlehrern. Deshalb folgt danach auch der Satz hier am Schluss von diesem Absatz: Was ich euch schreibe, ist die Wahrheit. Es fasst also alles darüber bis hier zu einem Absatz, zu einer Argumentation zusammen. Es ging ihm quasi darum, mein Evangelium hat diese jüdischen Wurzeln nicht, sondern es kommt von Jesus. Und nach diesem Besuch reist er nach Syrien und nach Zilizien. Und dann kommen die Verse, die ich letztes Mal behandelt habe, da sage ich jetzt nichts mehr dazu, genau, in denen es heißt eben, dass Gott, dass die Gemeinden Gott lobten für das, was er mit Paulus gemacht hat. Also schon spannend, was da passiert ist. Und jetzt kommen wir ins zweite Kapitel, Folie 4. Da lesen wir, 14 Jahre später kehrte ich wieder nach Jerusalem zurück, diesmal zusammen mit Barnabas. Titus begleitete uns. Ich ging hin, weil Gott es mir in einer Offenbarung befohlen hatte. Ich erzählte ihnen, was ich den anderen Völkern verkündet hatte. Insbesondere wandte ich mich an die Angesehenen in der Gemeinde, um ihr Einverständnis zu gewinnen, damit meine Arbeit nicht vergeblich war oder gewesen wäre. Sie waren mit meinem Vorgehen einverstanden und verlangten nicht einmal, dass mein Begleiter Titus sich beschneiden lassen müsse, obwohl er ein Grieche war. Ja, die Frage der Beschneidung wäre gar nicht erst aufgeworfen worden, hätten sich nicht einige Leute, die sich als Brüder ausgaben, in die Gemeinde eingeschlichen, um uns und unsere Freiheit in Christus Jesus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Doch wir weigerten uns, ihnen auch nur einen Augenblick nachzugeben, denn wir wollten, dass die Wahrheit der Botschaft bei euch bleibt. Also 14 Jahre später ein gewaltiger Zeitsprung. Paulus hat zu diesem Zeitpunkt also schon viele Jahre gepredigt, gelehrt und Briefe geschrieben, als er jetzt diesen Brief den Brief an die Galater verfasst. Und erst jetzt kehrt er wieder nach Jerusalem zurück, weil Gott ihm zeigte, dass er das tun sollte. Auch das ist wichtig, nicht aus eigenem Antrieb, sondern um Gott hier zu folgen. Und interessant ist hier jetzt ganz oft so Sachen, wenn wir die lesen, so ging es mir zumindest davor, als ich mich damit intensiv befasst habe, solche Sätze, die ich so ein bisschen als unwichtige Nebensätze tun würde oder immer abgetan habe, sind jetzt wirklich wesentlich. Und ich finde es spannend. Ich hoffe, ihr findet es auch spannend. Interessant ist nämlich jetzt hier schon mal, wer Paulus begleitet, nämlich Barnabas und Titus. Barnabas war nämlich ein Jude und Titus ein Grieche, also ein Heide. Und dadurch zeigte Paulus, dass er die Freiheit hatte, sowohl mit einem Judenchristen als auch mit einem Heidenchristen zusammenzuarbeiten und miteinander Gemeinschaft zu haben. Also allein das sprach schon Bände, dass er aus beiden Lagern einen dabei hatte als engen Begleiter und Mitarbeiter. Also das war schon, ohne ein Wort zu sagen, sprach das schon Bände. Die beiden dienten als perfektes Beispiel. Nämlich, wer möchte, darf sich beschneiden lassen, man muss es aber nicht. Und dieser Maßstab gilt überhaupt für das gesamte Gesetz. Das wird Paulus in diesem Brief nach und nach ausführen. Okay, die Beschneidung. Zu was war das nochmal gut? Also laut Genesis Kapitel 17 sollte jeder männliche Nachkomme am 8. Tag beschnitten werden als sichtbares Bekenntnis zu Glaube, Reinheit und Loyalität zu Gottes Geboten. Und ich habe mir schon so gedacht, als sichtbares Zeichen, die liefen ja jetzt wahrscheinlich nicht alle nackt durch die Gegend, hätte es da nicht bessere, sichtbarere Zeichen geben können? Ich habe mir so gedacht, zum Beispiel, wenn man so gesagt hätte, Gott, naja, jetzt könnte sich ja jeder das Ohrläppchen oder so beschneiden lassen. Das wäre doch ein sichtbares Zeichen gewesen, oder? Das hätte jeder gesehen. Das andere finde ich als sichtbares Zeichen schwierig. Aber nun gut, so hat es Gott nun mal beschlossen und entschieden und sie haben es dann eben gemacht und haben diesem Gebot aus Genesis Folge geleistet, die Juden. Also dieser Vers mit der Beschneidung, den wir hier lesen, der hier rot markiert ist, ist absolut kein Nebensatz, sondern eine theologische Bombe, könnte man sagen, die hier drin steckt. Ich habe gesagt, Luthers Kommentar aus dem, zum Galaterbrief, da sage ich gleich auch noch was draus vor, er sieht in diesem Satz so ziemlich einer der zentralsten Verse. In diesem Satz. Und alles andere, was natürlich Luther auch wichtig ist, wo es dann nochmal, wo wir heute auch nochmal angucken, dann das letzte Kapitel, den letzten Absatz von dem Kapitel und so weiter, wo wir sagen, da sind die starken Sachen drin. Stimmt, ja. Aber Luther sagt, das sind nur Erklärungen zu dem, zu dem rot markierten, zu dem, was eigentlich schon theologisch eine wahnsinnige Sache ist. Denn hätte man Titus zur Beschneidung gezwungen, hätte man damit gesagt, Christus allein genügt nicht. Und genau dagegen protestiert ja Paulus in diesem Brief. Darum geht es ihm. Wenn aber selbst bei Titus auf eine Beschneidung nicht bestanden wurde, so war das kein Zeichen von Verachtung für das Gesetz, sondern eine notwendige Reaktion auf jene falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten. Sie wollten ihre christliche Freiheit untergraben und sie erneut zu Sklaven religiöser Vorschriften machen. Also, bei dieser Streitfrage geht es aber nicht darum, ob man überhaupt Werke des Gesetzes tun darf, ganz gleich welcher Art sie auch sind, sondern allein darum, ob man sie unter Zwang oder in Freiheit tut. Also, es geht nicht darum, ja gut, dann ist klar, wir dürfen keinerlei Werke des Gesetzes tun. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, tust du sie aus Zwang, weil das Gesetz dich dazu verpflichtet, weil irgendjemand dich dazu zwingt, oder tust du sie freiwillig aus einer anderen inneren Haltung heraus? Da komme ich jetzt noch drauf. Ich möchte dazu Folie 5 mal lesen, einen Abschnitt, den ich so stark finde, den Luther hier in seinem Kommentar verfasst hat. In meinem, auf meinem Computer sind da ganz viele Wörter rot unterstrichen, weil er die nicht mehr kennt, gell? Aber es war halt, früher waren die Worte richtig, jetzt nicht mehr. Wir lesen es mal, ihr könnt es hier mitlesen. Da heißt es, übrigens, wenn es erlaubt, ja verdienstlich ist, für den Bruder und Nächsten Schmerz, Leiden, Tod und Mühsal auf sich zu nehmen, wie viel mehr ist es dann erlaubt, dass man Gesetzeswerke aller Art tue, wenn das die brüderliche Liebe erfordert? Nur darfst du dir die Werke, die du zu tun hast, nicht vorschreiben lassen vom Zwang des Gesetzes. Diese Freiheit nämlich, von der er rühmend sagt, also Paulus, dass wir sie haben in Christus, besteht darin, dass wir überhaupt an kein einziges äußerliches Werk gebunden sind, vielmehr frei sind, zu jedem Werk, jedem Menschen gegenüber, zu jeder Zeit und in jeder Weise. Ausgenommen da, wo es gegen die brüderliche Liebe und den brüderlichen Frieden verstößt. Also ich finde es, ich finde es hoch spannend und berührend, was da drin steckt. Und mir ist als Beispiel Folgendes gekommen, ich hoffe, das ist okay. Ich habe einen befreundeten Pastorenkollege und der ist natürlich auch in der Gemeinde angestellt. Und da ist es so, dass sie haben ihm irgendwie klar gemacht, du bist hier angestellt als Pastor und das bedeutet Folgendes, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Deine Bürozeiten sind Montag bis Freitag von da bis da. Und das ist das, was du quasi erfüllen sollst für diese Bezahlung, die du kriegst. Ich finde es recht gesetzlich. Mein Schwiegervater hat mal Folgendes gesagt, was mir sehr gefallen hat. Er hat gesagt, er sieht es völlig anders. Er sieht es so, dass die Bezahlung, die er als Pastor bekommt, dass das für ihn eine Freisetzung ist, dass er Gott dienen kann und dass er nicht irgendwo anders hingehen muss, um Geld zu verdienen. Und dadurch hat er einfach Zeit, Gott zu dienen. Es kann sein, dass der vielleicht am Monatsende mehr Stunden hat wie der andere. Darum geht es nicht, es geht aber darum, dass es eine ganz andere Ausgangssituation ist. Bei dem einen ist es sehr gesetzlich und der andere tut es aus Freiheit heraus. Und das macht einen wirklich großen Unterschied. Es gibt Familien, da gibt es Haushaltspläne, wo sicherlich auch sinnvoll sind. Da will ich jetzt nichts dagegen sagen. Ich will nur mit dem Beispiel was verdeutlichen, wo sagen, was die Kinder alles irgendwie tun müssen. Wichtig ist, die Kinder wissen, sie können sich durch ihre Leistungen meine Liebe nicht verdienen. Ich liebe sie, unabhängig davon, ob sie im Haushalt helfen oder nicht. Es bringt nichts, da ein Gesetz aufzudrücken. Schön ist es, sie fühlen sich geliebt und sie sagen aus eigenem inneren Antrieb, aus der Freiheit heraus, komm, heute helfe ich dir mal beim Abspülen, heute helfe ich dir mal dabei. Heißt nicht, dass man das vielleicht nicht auch versuchen kann, ein bisschen beizubringen. Aber es geht, oder dass die Aufmerksamkeit dafür vielleicht losgeht. Aber da muss man aufpassen, dass man nicht wieder ins Gesetz reinrutscht. Ihr versteht, es geht um die Haltung, um Freiheit oder um Gesetz. Paulus sagt hier, so sehr sind wir eingestanden für die Freiheit in Jesus, dass wir ihnen nicht mal auch nur einen Augenblick nachgaben. Also er sagt so, er hat ihnen nicht mal nur einen Augenblick zugehört über denen, die das wollten mit dem Gesetz. Weil, ich habe letztes Mal das auch gesagt, weil für ihn ging es dabei um Leben und Tod. Warum so drastisch ausgedrückt? Weil er sagt, bei dem Thema, ob ich gerecht bin vor Gott, also ob ich quasi meine Erlösung habe, Anna wird da nächste Woche auch noch was dazu sagen, denke ich mal. Genau. Da geht's, habe ich mich selber aus der Spur gekickt. Genau, also ob ich gerecht bin vor Gott, also ob ich quasi die Erlösung habe von Gott aus. Da habe ich mich selber rauskatapultiert. Genau, es geht hier um Leben und Tod, jetzt weiß ich es wieder. Geht es darum so drastisch, weil wenn ich denke, dass ich mir mein Heil verdienen muss, das funktioniert nicht, das geht nicht, das klappt nicht, sondern ich kann mir mein Heil von Gott, von Jesus nur schenken lassen durch seine Gnade. Und wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht begreife, dann geht für mich die Tür zum Himmel zu. Dann ist die nicht mehr offen. Wenn ich das nicht verstehe, wenn ich das nicht begreife, und deswegen ist Paulus das hier so wichtig, deswegen geht es ihm hier um Tod oder Leben, um Himmel oder Hölle. Deswegen greift er hier so scharf ein, wir sehen es auch gleich noch. Folie Nummer 6. Den nächsten Abschnitt, ihr könnt ihn hier lesen. Ich lese die Verse nicht mehr vor. Ich gehe nur kurz darauf ein, um was es hier geht. Hier führt Paulus im Prinzip einfach nur aus, dass er jetzt diesen Besuch macht in Jerusalem und dass Petrus und die anderen Apostel ihn, den Paulus und seinen Dienst anerkannten und sie ihn in ihren Jüngerkreis aufnahmen. Das Evangelium von Paulus kommt direkt von Jesus, aber es ist deswegen keineswegs gegen das Evangelium der Jerusalemer von Petrus und den anderen Aposteln, die waren ja ebenfalls durch Jesus eingesetzt und von Jesus gelehrt worden. Das Evangelium, das Paulus verkündigt, unterscheidet sich zwar in seiner Ausrichtung, ist aber inhaltlich gleich, wie eine einzige Münze, die zwei Seiten hat. Petrus predigt den Juden das Evangelium und Paulus den Heiden. Also es geht hier um eine Ausrichtung, um einen Schwerpunkt des Dienstes. Heißt nicht, dass deswegen Petrus keine Heiden lehrte und dass Paulus deswegen keine Juden lehrte. Natürlich haben sie das auch getan, sondern es geht einfach um einen Schwerpunkt, um eine Ausrichtung ihres Dienstes. Okay? So, nächster Abschnitt, Folie 7. Genau, da machen wir es auch so, das ist ein spannender Abschnitt, ich werde es aber nicht lesen, sondern ich werde darauf auch eingehen, damit wir zeitlich da einfach auch durchkommen. In diesem Abschnitt geht es jetzt um eine Begebenheit, um einen Vorfall, der passiert ist, den Paulus quasi beobachtet hat oder wo Paulus mitbekommen hat, wie sich Petrus verhalten hat, und Paulus konfrontiert Petrus. Petrus hatte zuerst, als er nach Antiochien kam, mit den Heidenchristen, also mit den Unbeschnittenen, also wir sind immer noch bei dem Thema eigentlich, gell, mit den Unbeschnittenen gegessen, ganz normal. Aber als jetzt die Freunde von Jakobus kamen, also die Juden, die Beschnittenen, zog er sich zurück aus Angst vor Missbilligung, aus Angst vor einer Rüge von den Judenchristen. Paulus nennt das Heuchelei. Und Petrus, sein Problem war nicht seine Lehre, sondern sein Verhalten. Er glaubte an das richtige Evangelium, aber mit diesem Verhalten erweckte er zwei Eindrücke. Zum einen, dass es okay wäre, innerhalb des Christentums zwischen Juden und Heiden zu unterscheiden. Das war der erste Eindruck, den er erweckte. Es ist okay, dass man da einen Unterschied macht. Das ist es aber absolut nicht. Denn Jesus ist für alle Menschen gleichermaßen gestorben. Ob Jude oder Heide oder sonst irgendjemand, macht überhaupt gar keinen Unterschied. Es ist gegen das Evangelium von Jesus. Es ist gegen das Kreuz. Es ist gegen das Opfer Jesus. Es ist überhaupt Unterschiede zu machen, weil es allen Menschen gleichermaßen gilt. Es ist überhaupt nicht okay. Auch nicht so ein bisschen. Es ist nicht okay. Und zum anderen erweckt er dadurch den Eindruck, dass es manchmal okay sei, das Gesetz ein wenig einzuhalten. Und auch da, nein, entlarvt ihn Paulus radikal vor allen anderen, indem er sagt: Petrus, du selbst lebst doch wie ein Heide. Deine Angst vor Menschen führte zu Heuchelei und andere wurden dadurch noch mit hineingezogen. Andere haben die gleiche Heuchelei betrieben, weil du als Vorbild es falsch vorgelebt hast. Was heißt das für uns? Wir können die richtige Theologie haben, die richtige Lehre und trotzdem nicht richtig nach der Wahrheit des Evangeliums leben. Zum Beispiel dann, wenn wir über andere denken, sie seien weniger wert als wir. Wer würde das laut aussprechen? Aber schon ein innerliches Denken oder Empfinden, dass andere irgendwie Christen zweiter Klasse wären oder weniger wert wären. Aufgrund ihrer Kultur, ihrer Bildung, ihres sozialen Statuses, ihres Frömmigkeitsstils oder sonst irgendwas. Da könnte man so viel noch einführen. Mir ist ein Punkt bei Heuchelei noch wichtig. Was ist Heuchelei? Heuchelei bedeutet, etwas vorzugeben, was ich nicht bin. Oder mich besser darstellen, als ich eigentlich bin. Das ist auch Heuchelei. Ich erwecke einen Anschein und ich gebe vor, etwas zu sein, was ich eigentlich nicht bin. Paulus gab hier quasi vor zu sagen: Ah, ja, ja, das Gesetz ist wichtig, stimmt, das halte ich ja auch noch. Und mit denen, esse ich eigentlich nicht so oft. Also er gibt hier was vor, was er eigentlich nicht ist, was er eigentlich anders gelebt hat. Heuchelei ist aber nicht Rücksichtnahme. Rücksichtnahme vor anderen Brüdern und Geschwistern. Und was möchte ich damit sagen? Wir hatten in Neubrandenburg mal folgendes Thema gehabt. Wir hatten junge Mitarbeiter in unserem Team vom Jugendcafé und einer davon hat geraucht. Mir geht es jetzt nicht ums Rauchen, das ist nur ein Beispiel. Man könnte viele andere Beispiele einführen. Und sein Argument war dieses, ich habe gesagt, naja, dass du rauchst, das ist eine Sache, das machst du mit dir selber vor Gott aus. Aber wenn du jetzt als Mitarbeiter vorne hinstehst und mit den anderen rauchst, erweckt es keinen guten Eindruck. Sagt er, ja, ja, aber wenn ich mit denen nicht rauchen würde, dann wäre das ja Heuchelei. Sagt er, nein, das ist nicht der Punkt. Darum geht es nicht. Du musst nicht verschweigen, dass du zu Hause heimlich rauchst. Du kannst offen dazu stehen, dass du rauchst und dass das einfach bei dir so ist, dass das dein Punkt ist. Aber aus Rücksichtnahme zu unseren Werten, zu dem, wie wir das hier leben, in der Gemeinde, aus Rücksichtnahme wäre es einfach schön, du würdest es hier einfach nicht machen, du würdest es hier nicht tun. Und zwar nicht aus Zwang heraus, weil wir dir das verordnen, das tun wir nicht, sondern einfach aus der Freiheit heraus, aus Rücksichtnahme von anderen. Deswegen sagt Petrus, wer sagt das mit dem Opferfleiß? Paulus. Deswegen sagt Paulus in seinem anderen Brief, es gibt Dinge in deinem Leben, die mögen für dich okay sein, aber wenn du andere dadurch zu Fall bringst, bei anderen Anstoß auslöst, dann mach's nicht. Wenn es für dich okay ist, ein Glas Wein zu trinken, dann genieß dein Glas Wein, das ist gar kein Problem. Aber wenn du damit andere zum Anstoß dienst, dann tu es aus Rücksichtnahme in der Gegenwart dieser Leute nicht. Okay? Man sagt immer so scherzhaft, wie gesagt, als die Christen aus Ostfriesland quasi kamen und gesehen haben, dass die Christen aus Bayern ein Bier in der Hand hatten, ist ihnen vor Schreck die Pfeife aus dem Mund gefallen. Kultur. Und ich hoffe, ihr habt durch den Absatz von Luther, den ich gelesen habe, verstanden, dass es mir nicht darum geht zu sagen, wir brauchen keine Gesetzeswerke zu tun. Darum geht es nicht, sondern es geht um Zwang oder Freiheit. Du darfst aus der Freiheit heraus alles lassen, wo du denkst, es wäre nicht gut. Aber wenn du denkst, du musst es tun aus Zwang, aus Gesetz und es hat mit deinem Heil zu tun, vergiss es. Das ist nicht der Fall. Genau. Paulus konfrontiert Petrus deshalb öffentlich, weil Petrus sein Verhalten auch öffentlich war und weil es die Gemeinde bereits prägte. Es geht nicht um Demütigung, um eine öffentliche Demütigung, sondern es geht um eine Wiederherstellung der Wahrheit, die wichtig war. Deshalb sagt er hier in aller Deutlichkeit, wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Letzter Absatz. Folie 8. Aber was ist, wenn wir durch den Glauben an Christus vor Gott gerecht werden wollen und dann feststellen, dass wir immer noch Sünder sind? Amen. Ich wollte das wissen, gell? Spannende Frage, können wir nicht so tief ausführen. Hat Christus uns etwa in die Sünde geführt? Natürlich nicht. Also ist der Glaube also ein Freibrief dafür, so viel sündigen zu können, wie wir irgendwie wollen. Ich habe euch das Beispiel von dem angestellten Pastor gegeben. Und in dem Fall das Beispiel gegeben von meinem Schwiegervater, der sagt, für ihn ist die Bezahlung eine Freiheit quasi. Ist es dann also für ihn ein Freibrief dafür, einfach faul sein zu können? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sondern, genau, ich habe es ja vorher schon ausgeführt, aber darum geht es. Es ist dann ja kein Freibrief daraus, deswegen faul sein zu können, sondern geht darum, dass ich frei bin und dass ich in Freiheit alles tun kann, dass ich aus der Freiheit heraus lebe und dass dahin die Dinge hervorgehen, die ich tue und nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus. Ich mache mich viel mehr selbst schuldig, wenn ich das alte System wieder aufzurichten versuche, das ich schon abgerissen hatte. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ich gehöre nicht zu denen, die die Gnade Gottes gering achten, denn wenn wir durch das Gesetz gerettet werden könnten, hätte Christus nicht sterben müssen. Ich komme zum Schluss. Ein paar wenige Sätze zu dieser meiner Meinung nach theologischen Bombe. Das Gesetz ist dafür da, das Problem aufzuzeigen, aber nicht dafür da, um das Problem zu lösen. Wir alle machen Fehler. Ständig. Und immer wieder. Und wir schaffen es nicht, es zu lassen aus eigener Kraft. Das ist die Wahrheit. So sehr wir uns auch anstrengen, wir kriegen es alleine nicht hin. Wir kriegen es alleine nicht gebacken. Und jeder, der das schon mal probiert hat, der weiß es doch, wenn wir ehrlich sind. Wir versuchen es aus eigener Kraft irgendwie zu schaffen. Und es bringt uns nur an den Punkt, dass wir merken, ich habe es wieder nicht geschafft. Warum habe ich es wieder nicht geschafft? Ich wollte es doch diesmal unbedingt. Ich hab mir so fest vorgenommen, dieses Mal nicht. Und ich habe es wieder nicht geschafft. Warum nicht? Wir können es nicht. Wir können das Gesetz nicht erfüllen. Es funktioniert nicht. Und Jesus, er begegnet uns und sagt uns, ich bin genug. Ich bin genug. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das Opfer, was ich für dich am Kreuz vollbracht habe, das reicht aus. Das ist genug. Und du darfst es in Anspruch nehmen. Wichtig ist die Herzenshaltung, die David hatte und sagt, Gott, durchforsche mich, durchleuchte mich. Und wenn da Dinge sind, die nicht richtig sind, dann brauche ich deine Gnade. Ich brauche deine Gnade, die mich verändert. Und ich brauche die Vergebung der Schuld und der Sünde von dir. Ich kann es mir nur von dir schenken lassen. Darum geht es. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung mit Jesus. Es geht um das Leben aus der Gnade heraus. Und deshalb geht Paulus hier so scharf und deutlich vor gegen alle, die versuchen, wieder gesetzliche Dinge und die eigenen Leistungen ins Evangelium hineinzumixen. Denn Gesetz und Gnade, das sind zwei Zutaten, die absolut nicht zusammenpassen. Da kommt ein Cocktail raus, der überhaupt nicht schmeckt, der absolut ungenießbar ist. Und warum dieser Cocktail nicht schmeckt, das wird euch die Anna nächsten Sonntag erzählen. Da geht's dann weiter. Amen. Ich habe noch eine letzte Folie mit ein paar Reflexionsfragen und ich würde einfach... Bitte? Ja, ich schicke es wieder in die Gruppe, genau. Und ich möchte auch einfach wieder so mal letzte Woche, ihr könnt euch die Reflexionsfragen einfach durchlesen und dann ein paar Minuten Zeit, dass ihr kurz darauf eingehen könnt für euch. Dass ihr es, so wie Paulus, dass ihr es selbst mit Gottes ausmachen könnt. Amen.